Deutschlandfunk Interview.
Wir haben es gehört, die Ampel steht. SPD, Grüne, FDP haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt, fast auf den Tag genau 2 Monate nach der Bundestagswahl. Eigentlich hatte die Union ja noch gehofft, zum Zuge zu kommen, ein Jamaika-Bündnis zu bilden damals. Doch das klappte nicht. Nun also die Ampel. Am Telefon ist Ralf Brinkhaus, der Fraktionschef von CDU und CSU im Deutschen Bundestag. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Brinkhaus, bevor wir auf die Inhalte schauen, wie beeindruckt sind Sie von Tempo, Geschlossenheit und Organisation dieser künftigen Koalitionsparteien?
Naja, Sie haben das professionell abgewickelt, das ist überhaupt keine Frage. Das kann man auch entsprechend anerkennen, aber gemessen wird man an den Inhalten und da gibt es doch einiges zu kritisieren.
Aber das eine ist ja manchmal Voraussetzung für das andere.
Ja, ich meine, wir haben auch in der Großen Koalition sehr professionell gearbeitet, weil da 2 Partner zusammengekommen sind, die gar nicht zusammengehen wollten. Und dafür hat das 4 Jahre ziemlich gut geklappt.
Armin Laschet, der Parteichef, Ihr Parteichef, der hat die Ampelkoalitionäre jetzt gelobt für ihre Professionalität und ihre Vertraulichkeit.
Ja, als fairer Verlierer erkennt man natürlich auch an, was geleistet wird. Aber nochmal, es kommt also entsprechend auf die Inhalte an und es kommt auch an, dass gehandelt wird. Und jetzt muss insbesondere im Covid-Bereich gehandelt werden. Sie haben es ja gerade über den Sender laufen lassen, über 100.000 Tote. Und da wird es jetzt Zeit, dass alte und neue Regierung zusammen mit dem Ministerpräsidenten jetzt nicht erst nach der Kanzlerwahl, sondern sofort Pflöcke setzen.
Sie haben es gesagt, die auf den Weg gebrachten Maßnahmen würden wahrscheinlich nicht reichen. Was muss passieren?
Also ich bin der Meinung, wir müssen ohne Tabus auch über zumindest Teil-Lockdowns nachdenken. Ich kann es nicht verstehen, dass man Zeichen gibt, indem man sagt, also Weihnachtsmärkte, Sportveranstaltungen mit mehreren 10.000 Zuschauern können jetzt weiterlaufen. Ich glaube, die Lage ist sehr, sehr ernst. Und wenn das richtig ist, was uns gesagt wird, und das war meistens richtig, wird die Lage noch viel, viel ernster werden. Und ich denke mal, wir müssen auch darüber nachdenken, also nochmal wie im Frühjahr eine Bundesnotbremse auf den Weg zu bringen. Meine Fraktion steht dafür bereit. Wir sind auch bereit, sofort nach Berlin zu kommen, um dort entsprechend die gesetzlichen Grundlagen zu legen.
Sie, Teil-Lockdowns, das sind immer diese Begriffe. Was meinen Sie damit?
Naja, ich meine, es ist schon eine Frage, wenn ich hier durch Berlin gehe, also dann sind die Restaurants immer noch pickepacke voll. Ich bin mir auch nicht sicher, ob da also auch überall genügend kontrolliert wird. Und ich weiß nicht, ob ein 2G reicht, sondern ich denke mal, dass wir jetzt die Kontakte runterfahren müssen und dass wir jetzt zumindest für eine gewisse Zeit wirklich versuchen müssen, das gesellschaftliche Leben, das heißt all die Dinge, die nicht unbedingt notwendig sind, dass das Land weiterläuft, auch entsprechend zu verringern.
Ab welchem Niveau? Also empfehlen Sie das auch Ihren Parteikollegen, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, im Saarland, in Schleswig-Holstein?
Also wir sitzen ständig zusammen. Ich empfehle das, dass wir alles nochmal auf den Prüfstand stellen, was bisher gemacht worden ist. Da bin ich ja auch nicht der Einzige. Tobias Hans hat ja auch gesagt, wir müssen uns nochmal ganz, ganz, ganz schnell wieder zusammensetzen. Ich denke, das ist jetzt viel, viel wichtiger, als dass wir uns über den Koalitionsvertrag unterhalten. Da gibt es eine Menge zu kritisieren. Da haben wir eine Menge Punkte, die wir anbringen. Aber jetzt die nächsten 2 Wochen geht es nicht darum, wer hat wann was professionell richtig gemacht in den Koalitionsverhandlungen, sondern es geht jetzt darum, dass wir alle gemeinsam, und da möchte ich auch die Union überhaupt nicht aus der Verantwortung herausnehmen, dass wir alle gemeinsam schauen, dass wir jetzt die 4. Welle brechen.
Liegt in diesem Regierungswechsel jetzt auch eine Chance, dass man diese ganze Corona-Politik, Sie haben es gesagt, dass man das jetzt alles irgendwie nochmal ganz neu aufsetzt, das, was Olaf Scholz ja auch versucht mit diesem Bund-Länder-Krisenstab im Kanzleramt?
Ja, also dieser Bund-Länder-Krisenstab im Kanzleramt, das ist ja sehr nett. Ich meine, was hat denn in den letzten Monaten stattgefunden? Ich meine, da sind ja ständig also auch Stäbe und Krisenkabinette, Corona-Kabinette gewesen, die getagt haben. Und übrigens, Olaf Scholz war auch Teil dieser Corona-Kabinette. Der tut jetzt immer so, als wenn er da nichts mit zu tun gehabt hätte.
Jetzt gehen Sie aber auch kritisch mit sich selbst ins Gericht.
Bitte?
Jetzt gehen Sie aber auch kritisch mit sich selbst, mit Ihrer Partei, mit Ihrer Kanzlerin ins Gericht.
Also ich gehe mit uns allen kritisch ins Gericht, weil also das Ergebnis ist nicht gut. Und ich kann jetzt nicht sagen, also wir haben ein Ergebnis, dass wir heute den 100.000. Toten haben und das ist gut. Ja, also insofern müssen wir uns alle hinterfragen und das ist keine parteipolitische Sache.
Das heißt, es braucht wirklich da einen Neuanfang und Olaf Scholz muss jetzt handeln.
Wir müssen alle zusammen handeln. Es ist so, dass momentan auch, und das ist auch richtig, also der Werkzeugkasten, der leider kleiner geworden ist durch das neue Infektionsschutzgesetz der neuen Koalition, dass der Werkzeugkasten bei den Ländern liegt. Und wenn dieser Werkzeugkasten nicht reicht, weil bestimmte Maßnahmen nicht möglich sind, dann bin ich sehr dafür, dass wir uns hier im Bundestag sehr, sehr schnell nochmal zusammensetzen und die entsprechende gesetzliche Grundlage schaffen. Können wir übrigens, indem wir die epidemische Lage von nationaler Tragweite, die ja ausgelaufen ist, jetzt wieder in Kraft setzen.
Jetzt wollen wir doch noch mal über den Koalitionsvertrag sprechen, auch wenn Sie zu Recht sagen, es gibt Wichtigeres, aber wir haben auch schon über Corona gesprochen. Worin hätte sich denn ein Jamaika-Vertrag von dem nun vorliegenden Ampel-Vertrag unterschieden?
Ja, das kann ich Ihnen ganz klar sagen. Also wir hätten sicherlich nicht diese brutale Offenheit im Bereich Migration gehabt. Also was da drin steht, da haben wir ganz, ganz große Sorge, dass das ein Pull-Faktor für ganz, ganz viel illegale Migration sein wird.
Was macht Ihnen da am meisten Sorgen?
Mir macht am meisten Sorgen, dass also wenn junge Menschen, junge Männer, seien wir mal ehrlich, eine gewisse Zeit hier, egal wie sie gekommen sind, bleiben, dass sie dann dauerhaftes Aufenthaltsrecht kriegen. Also der Spurwechsel, der da also wirklich aus jeder Pore raustrieft, dass Menschen, die illegal nach Deutschland gekommen sind, die nach Deutschland gekommen sind, ohne dass die rechtlichen Grundlagen da sind, dass die dann nach einer gewissen Zeit bleiben dürfen. Das halte ich also für sehr falsch. Wenn Sie mich weiterfragen, es ist so.
Kann ich machen, aber Sie legen ja so schon los.
Ja, genau. Wenn Sie mich weiterfragen, dann ist es so, dass das finanziell natürlich alles überhaupt nicht untermauert ist. Wir fragen uns wirklich, Rentenversprechen, Bürgergeld, Kindergrundsicherung, mehr Geld für Bildung, mehr Geld für Forschung, mehr Geld für Investitionen, wo das alles herkommen soll. Und ich meine, es gehört zu einem seriösen Vertrag, dass da auch ein Finanztableau dabei ist. Das hatten wir im Koalitionsvertrag der Großen Koalition. Da lag ein seriöses Finanztableau dabei. Das finden Sie in diesem Koalitionsvertrag nicht. Und das halte ich für fahrlässig.
Das heißt, Ihr Vertrauen in den künftigen Bundesfinanzminister Christian Lindner in die FDP ist gleich null.
Was heißt gleich null? Der wird also eine Menge zu tun haben, das Geld zu beschaffen, was die anderen Ministerinnen und Minister ausgeben. Und ich bin gespannt, ob die FDP dann bei der finanziellen Solidität bleibt oder nicht. Und zum Thema FDP, da können wir auch gleich nächsten Punkt sehen, was bei uns anders gelaufen wäre. Wir haben immer gesagt, wir brauchen mehr Wettbewerbsfähigkeit für unsere Arbeitsplätze und für unsere Unternehmen. Dazu gehört ein wettbewerbsfähiges Unternehmenssteuerrecht. Auch da finde ich beispielsweise nichts in diesem Koalitionsvertrag. Ich glaube mal, in einer Jamaika-Koalition wäre das anders gelaufen. Da hätten wir das zusammen mit der FDP gut hingekriegt.
Vor einem Monat haben Sie gewarnt vor einem Linksrutsch, haben damals gesagt, das ist die strammste Linksagenda, die wir seit Jahrzehnten in Deutschland gehabt haben. Haben Sie Ihre Befürchtung nun schwarz auf weiß?
Naja, im Bereich Migration ist das sicherlich ganz, ganz, ganz weit links. In den vielen gesellschaftspolitischen Fragen ist das auch weit links. Und wenn man jetzt diese Verbindung aufsteht, links, eher Schulden, eher eine Finanzpolitik, die sehr, sehr, sehr offen ist, dann ist das natürlich auch ein sehr linker Koalitionsvertrag.
Das heißt, es wäre dann aber auch nur folgerichtig, also die künftigen Bundeskoalitionsvertreter, die SPD, die Grüne, die FDP, die wollen ja künftig im Bundestag in der Mitte zusammensitzen. Wenn das jetzt alles so links ist, dann ist es ja richtig, dass Sie als Unionsfraktion rechts neben diese künftigen Koalitionäre rutschen würden.
Naja, ich halte jetzt ja so wenig von politischer Gesäßgeografie. Es ist so, wir sitzen da.
Macht die Sache vielleicht einfacher.
Wir sitzen da, wo wir immer sitzen, und ich finde das schon komisch, also dass es scheinbar also ganz, ganz wichtig ist, dass man am Anfang der Koalition als erstes die Sitzordnung im Parlament ändert, die sich übrigens über Jahrzehnte hinweg bewährt hat. Also das ist sicherlich dann die falsche Prioritätensitzung der links-gelben Koalition.
Das heißt, da hat man falsche Prioritäten gesetzt. Schauen wir auf Sie, auf die Opposition. Sind Sie handlungsfähig nach diesen ja doch verkorksten Wochen und Monaten und auch mit dem, ja, Sie haben einen Parteivorsitzenden, aber Sie haben schon wieder einen Machtkampf um die Parteispitze?
Also wir haben eine demokratische Auseinandersetzung um die Parteispitze. Wir haben drei geeignete Bewerber. Und das ist eine gute Auswahl, und die Mitglieder werden sich jetzt entscheiden. Und ich glaube, das ist ein demokratischer Prozess, der auch so, wie er läuft, richtig ist. Aber ansonsten, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion ist voll handlungsfähig. Also die hat einen Vorsitzenden, die hat mit Alexander Dobrindt einen ersten stellvertretenden Vorsitzenden und die hat sehr, sehr viele motivierte Kolleginnen und Kollegen, die jetzt darauf brennen, also eine gute Oppositionsarbeit zu machen.
Also die Ampelkoalition bekommt nicht mehr Welpenschutz, weil sie nicht handlungsfähig wären.
Nö, also Welpenschutz gibt es da gar nicht. Wir werden fair mit dieser Ampelkoalition umgehen. Es sind ja auch gute Sachen im Koalitionsvertrag, beispielsweise der Punkt Staatsmodernisierung. Das gefällt uns, da möchten wir sehr, sehr stark mitarbeiten. Wir sind auch der Meinung, dass wir mehr digitalisieren müssen. Das heißt also, wir werden da schon differenzieren und wir werden die guten Dinge, die dort drin stehen, selbstverständlich unterstützen. Wir werden die Dinge, wo wir Sorge haben, wie beispielsweise der Bereich Migration, der Bereich Finanzen, aber auch der ein oder andere Bereich, da werden wir natürlich eine Oppositionsarbeit machen, die sehr klar und pointiert sein wird.
Das wird die Auseinandersetzung sein im Parlament. Ralf Brinkhaus, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Gerne.